HR Info Wirtschaft.
Mit Alexander Schmidt. Mario Draghi geht, Christine Lagarde kommt. Die Europäische Zentralbank steht vor einem Wechsel. 8 Jahre hat der italienische Banker die oberste Geldbehörde geführt nach der weltweiten Finanzkrise. Diese Jahre waren an Dramatik kaum zu überbieten. Griechenland stand vor der Pleite, der Euro als Ganzes war in Gefahr. Legendär seine Londoner Rede, in der er mit wenigen Worten klargestellt hat, dass der Euro die Währung Europas ist und auch bleiben wird. Draghi hat für seine Nullzinspolitik aber auch viel Kritik einstecken müssen, gerade aus Deutschland. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel.
Ich sehe das mit großer Sorge, dass die EZB eben gerade in Deutschland als Sündenbock herhalten muss für sehr viele Phänomene. Und es ist sicherlich so, dass die EZB nicht allein verantwortlich ist für die niedrigen Zinsen.
Die EZB unter Mario Draghi. Wir schauen zurück in HR Info Wirtschaft auf diese 8 Jahre, auf die großen Entscheidungen und fragen, was nach Draghi kommen wird. Es war der Sommer 2012. Die internationalen Geldgeber haben Griechenland mehr als 100 Milliarden Euro Schulden erlassen. An den Finanzmärkten geht die Angst um, auch Italien könne pleite gehen, der Euro als Ganzes sei in Gefahr. Am 26. Juli tritt Mario Draghi in London vor die Mikrofone und sagt:
The ECB is ready to do whatever it takes.
Die EZB ist bereit, alles zu tun, was nötig sein wird, um den Euro zu bewahren. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank, erinnert sich.
Dieses whatever it takes war ganz deutlich erstmal ein Wow, da traut sich einer was, aber auch kein einziger Zweifel, dass er es ernst meint.
Thomas Mayer, Direktor des Flossbach von Storch Research Instituts.
Was er gemacht hat, war, dass er die EZB als Garant der EWU, der Europäischen Währungsunion und damit des Euros etabliert, fest verankert hat. Und das war schon eine Zeitenwende. Denn damit hat sich die das Arbeitsfeld der EZB sehr, sehr erweitert. Es ging nicht mehr nur darum, die Preisstabilität zu wahren, die EZB ja selbst definiert als moderate Inflation, sondern es geht jetzt auch darum, den Euro zu erhalten. Also das war eine Ausweitung der EZB-Aufgabe.
Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel, Finanzwissenschaftlerin an der Uni Bonn.
Ich muss sagen, ich habe das mit Erleichterung aufgenommen. Vor allen Dingen deshalb, weil ja diese Rede eine unmittelbare Auswirkung hatte auf die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte haben sich unmittelbar beruhigt. Und es gibt ja viele, die sagen, das war die erfolgreichste geldpolitische Maßnahme aller Zeiten. Denn sie hat ja gewirkt, ohne dass das damals angekündigte Programm jemals tatsächlich zum Einsatz gekommen wäre.
Der unabhängige Finanzberater Christoph Zwermann.
Mir war von dem Moment an klar, dass Draghi der Politik die Verantwortung für den Euro und für Europa im Grunde genommen abgenommen hat und dass ein ganz tiefes Durchatmen bei der Politik stattgefunden hat, die bis zu dem Zeitpunkt eigentlich im Grunde genommen machtlos zugeschaut hat, wie der Euro zerfallen ist und wie Europa am Rande der Auflösung war.
Es war ein historischer Moment, diese Rede von Mario Draghi im Sommer 2012. Vor allem an angloamerikanische Investoren gerichtet, die auf einen Zusammenbruch der europäischen Gemeinschaftswährung an den Finanzmärkten gewettet hatten. War es der ganze Satz, der die Finanzmärkte beruhigt hat? Martin Lück, Chefanlagestratege des US-Vermögensverwalters BlackRock.
Es war das whatever it takes, ganz eindeutig. Die EZB hat praktisch damit zu erkennen gegeben, dass sie sich als Garant nicht nur der Stabilität des Euro versteht, sondern sogar der Existenz des Euro per se.
Das sieht auch der Ökonom Thomas Mayer so.
Die Leute interpretieren das als eine bedingungslose Garantie des Euros. Und das zeigte sich ja dann auch in der Entwicklung der Anleihenrenditen.
Das bestätigt Professor Adalbert Winkler von der Frankfurt School of Finance. Allerdings sieht er den hinteren Teil dieses berühmten Satzes als den entscheidenden an.
Ich finde, von dem Satz ist eigentlich das rhetorisch Beste der Schluss. And believe me, it will be enough. Also glauben Sie mir, es wird genug sein. Auch wie er es sagt, ohne Dramaturgie, nüchtern, trocken. ich glaube, das hat Eindruck gemacht.
Das hatte es. Die überschuldeten Krisenländer Griechenland, Spanien und Portugal mussten in der Folge den Investoren nicht mehr riesige Aufschläge auf ihre Staatsanleihen zahlen. Hat die EZB, hat Mario Draghi damit im Sommer 2012 den Euro gerettet? Professor Isabel Schnabel.
Ich würde nicht ausschließen, dass es zu einem Auseinanderbrechen des Währungsraums hätte kommen können, wenn Draghi und die EZB nicht so beherzt agiert hätten.
Martin Lück von BlackRock.
Ich glaube schon, dass man sagen kann, zum Zeitpunkt dieser Aussage war der Euro in seiner Existenz bedroht. Insofern kann man wahrscheinlich sagen, zu dem Zeitpunkt hat Draghi den Euro damit gerettet.
Finanzberater Christoph Zwermann geht sogar noch einen Schritt weiter.
Er hat ihn komplett stabilisiert damit, aber nicht nur den Euro, sondern tatsächlich die Weltkonjunktur, die damals unter dieser Europakrise, könnte man sagen, sehr stark gelitten hat. Und wer die Statistiken kennt, der weiß, dass seitdem die Weltkonjunktur eigentlich sich umgedreht hat und stärker nach oben ging.
Der ING-Chefökonom Carsten Pszeski.
Mario Draghi hat eine deutliche Antwort gegeben, hat gesagt, spekuliert nicht, macht keine Faxen ganz deutlich. Ich bin hier der Retter des Euros.
Genau dieses Image hat Mario Draghi bis heute. Der Retter des Euro. Sein beherztes Eintreten für die europäische Gemeinschaftswährung brachte ihm weltweit den Spitznamen ein.
Super Mario.
Super Mario.
Super Mario.
Super Mario.
Super Mario.
In Anlehnung an die Nintendo-Videospielfigur. Der EZB-Präsident hatte auch bei seiner berühmten Londoner Rede das Mandat angesprochen, das die EZB befolge. Also den Auftrag, den ihr die Politik gegeben hat. Wie genau sieht der aus? Was soll die Europäische Zentralbank tun? Ursula Mayer berichtet.
Die Europäische Zentralbank ist die Hüterin des Euro. Sein Wert soll stabil bleiben. Die ca. 342 Millionen Menschen in der Eurozone sollen sich dafür in Zukunft genauso viel kaufen können wie heute. Das ist die Hauptaufgabe der EZB oder wie es Notenbankexperte Adalbert Winkler von der Frankfurt School of Finance and Management formuliert.
Das Mandat der EZB ist, Preisstabilität zu sichern. Das ist ihr vom Maastrichter Vertrag vorgegeben. Und die EZB hat das so definiert, wozu sie ebenfalls das Mandat hat, dass das eine Inflationsrate von knapp unter 2% in der mittleren Frist ist.
Doch dieses selbstgesteckte Inflationsziel ist umstritten. So sagt etwa Helmut Siegmann, Experte für Notenbankrecht am Institute for Monetary and Financial Stability in Frankfurt.
Man kann Zweifel haben an der Zahl 2%. Warum nicht 1%? Warum nicht 3%? Der EZB-Rat hat diese Festlegung getroffen, obwohl im Vertragsrecht der EU eine derartige Zahl nicht steht.
Siegmann zufolge sollte dieses Ziel dringend überprüft werden, zumal die Zentralbank es bis heute kaum erreichen kann, trotz aller Bemühungen. Immer öfter greift EZB-Chef Mario Draghi in den Instrumentenkasten. Den Leitzins belässt er auf absehbare Zeit bei 0%. Den Geschäftsbanken brummt er immer höhere Strafzinsen auf. Außerdem will die EZB wieder Anleihen von Staaten der Eurozone kaufen, wovon insbesondere Länder wie Spanien und Italien profitieren, weil Schuldenmachen für sie billiger wird. All das dank des Italieners Draghi. Wer dahinter eine südländische Verschwörung vermutet, dem hält Notenbankexperte Adalbert Winkler entgegen. Tatsächlich war es ein Deutscher, der das Inflationsziel von nahe 2% empfohlen hat, nämlich der erste Chefvolkswirt der EZB, Ottmar Issing.
Herr Draghi hat versucht, nach vermutlich mal bestem Wissen und Gewissen, diesem Mandat gerecht zu werden. Klar ist, die Inflationsrate ist gemessen an diesem Ziel in den 8 Jahren im Durchschnitt zu niedrig ausgefallen. Das heißt, wenn überhaupt, vor dem Hintergrund des Ziels könnte man ihm vorwerfen, dass er nicht expansiv genug war.
Anders gesagt könnte Draghi Winkler zufolge sogar noch eine Schippe drauflegen. Andere Ökonomen finden, in den 8 Jahren unter Draghi hat die EZB ihr Mandat bereits überreizt. Kritisch sehen sie insbesondere, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm nun wieder aufgreifen will. Denn damit finanziert sie nach Ansicht der Kritiker letztlich klamme Euro-Staaten. Das darf sie nicht. Es hat mit Geldpolitik nichts mehr zu tun. Auch Helmut Siegmann, Professor für Notenbankrecht, kritisiert.
Die letzte Entscheidung des EZB-Rates halte ich für eine Maßnahme von Wirtschaftspolitik, die der EZB nicht zusteht, für die sie nicht die Kompetenz hat.
Ob die EZB zu weit gegangen ist, darüber gibt es mittlerweile selbst in den eigenen Reihen große Diskussionen. Das, warnen Kritiker, könnte die Glaubwürdigkeit der EZB gefährden. Das wäre für die Hüterin des Euro fatal.
Sie hören H-Info Wirtschaft. Mario Draghi hat in seiner Amtszeit stets betont, wie zentral das Mandat für die EZB sei. Also auf stabile Preise zu achten, in dem Sinne, dass sie pro Jahr in etwa um 2% steigen. Für Thomas Mayer von Flossbach von Storch war das kein kluger Schachzug.
Die EZB hat sich vor seiner Amtszeit schon ein Inflationsziel gegeben, das ja nicht in ihren Statuten eingebettet ist. Dort heißt es Preisstabilität. Und dann hatte der damalige Chefvolkswirt Ottmar Issing gesagt, naja, Preisstabilität heißt bis zu 2% Inflation. Und später hat dann noch unter Issing die EZB das genauer definiert. Weniger als, aber nahe bei 2%. Und damit stieg sie ohne große Not in die Verfolgung eines Inflationsziels ein, wie andere Zentralbanken das auch tun. Und jetzt ist sie damit konfrontiert, dass sie ein Ziel erreichen will, das sie seit Jahren nicht erreichen kann.
Martin Lück von BlackRock.
Ja, es wird immer darauf zurückzuschauen sein. Auch Trichet hat ja bei seinem Ausscheiden immer wieder darauf verwiesen, dass seine Erreichung des 2%-Ziels im Grunde präziser gewesen ist als das, was die Bundesbank in ihrer Historie jemals erreicht hat. Und bei Draghi wird eben dieser Makel bleiben, dass er es nicht geschafft hat, die Inflation auch nur wieder in die Nähe von 2% zu bringen.
Professor Adalbert Winkler.
Ich vermute, dass Mario Draghi es als einen Makel ansieht, dass er dieses Ziel nicht erreicht hat, weil halt das dazu führt, dass man der EZB vorwerfen kann, sie hat ihren Job nicht gemacht. Und das, glaube ich, ist etwas, was er lieber nicht hören würde.
Chefvolkswirt Carsten Pschesky.
Es verfolgt ihn das vielleicht ein klein bisschen. Ich denke, dass es nicht ein Makel ist, aber natürlich hätte er es lieber gehabt, wenn er jetzt am Ende seiner Amtszeit gesehen hätte, ja, wir sind wieder auf einem richtig guten Weg. Und das sind wir halt noch nicht.
Ganz im Gegenteil. Die Preise sind zuletzt nur halb so stark gestiegen wie gewollt. Finanzberater Christoph Zwermann sieht die Art und Weise, wie Draghi dieses Inflationsziel verfolgt hat, durchaus kritisch.
Ich glaube, er hat sogar zu viel gemacht, um dieses Ziel zu erreichen, denn durch die sehr intensiven Maßnahmen von Liquiditätsschaffung hat er natürlich auch die Vorstellung geschaffen, dass die Konjunktur so schwach ist, wie sie vielleicht gar nicht war und dass doch für Negativstimmung gesorgt hat.
Die, wie er sagt, sehr intensiven Maßnahmen der Liquiditätsschaffung waren ein ganzes Bündel an Instrumenten, die die EZB unter Mario Draghi geschnürt hat. Unter anderem hat sie den Leitzins auf 0% gesenkt, hat sogenannte Strafzinsen für Banken eingeführt, die dafür sorgen sollten, dass sie ihr überschüssiges Geld nicht auf dem Konto der Zentralbank parken, sondern in Form von Krediten vergeben. Und sie hat Staats- und Unternehmensanleihen für mehr als 2,5 Billionen Euro gekauft, um die Wirtschaft als Ganzes und die zu niedrigen Verbraucherpreise anzuschieben. Eine Frage, die oft gestellt wurde, war, wirkt das denn überhaupt, kommt das Europas Wirtschaft zugute? Dazu Mario Draghi.
Almost all the things that you see in Europe, the creation of more than 11 million jobs over a short period of time, the recovery, the sustained growth for several quarters, were by and large produced by our monetary policy. There was very little else.
Fast alles, was Sie in Europa sehen, die Schaffung von 11 Millionen neuer Jobs in den letzten Jahren, die Erholung und das nachhaltige Wachstum über einige Quartale, waren maßgeblich auf unsere Geldpolitik zurückzuführen. Sonst war da sehr wenig, sagte Draghi. Was sagen die Beobachter dazu? Martin Lück, Chefanlagestratege von BlackRock.
Wenn man sagt, ist die Situation heute ökonomisch besser als zu dem Zeitpunkt, als Draghi die Geschäfte übernommen hat, eindeutig ja. Viel davon war aber eine gewisse Rückkehr zur Normalität, die wahrscheinlich auch mit einer deutlich weniger expansiven Geldpolitik passiert wäre, also eine Mean Reversion sozusagen, während die EZB hier natürlich durch ihre Geldpolitik noch geholfen hat, Aber jetzt alleine zu sagen, die Arbeitslosigkeit ist so viel niedriger, weil die EZB so expansiv war, das würde ich auch für verfehlt halten.
Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel.
Natürlich hat die Geldpolitik in den Jahren der Krise und danach stabilisierend gewirkt. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien drüber. Insofern ist es auch falsch zu sagen, die Politik der quantitativen Lockerung wäre nicht wirksam gewesen. Es ist relativ klar erwiesen, dass es positive Auswirkungen gegeben hat auf das Wirtschaftswachstum, damit natürlich auch auf die Arbeitsmärkte und auch auf die Inflation.
Carsten Pszeski von der ING Bank.
Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre ist deutlich auch und vielleicht sogar vor allem ein Verdienst der EZB.
Thomas Mayer, Direktor des Flossbach von Storch Research Institut, sieht die Bilanz etwas kritischer.
Die EZB hat mit ihrer lockeren Geldpolitik sicherlich den Konjunkturaufschwung unterstützt. Sie hat damit kurzfristig, also in der jüngeren Vergangenheit, hat sie damit auch Arbeitsplätze geschaffen. Die Frage ist jedoch, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Und hier kann man natürlich große Bedenken haben. Die Null- und Negativzinspolitik erhält natürlich auch Schulden am Leben, die langfristig eigentlich keine ökonomische Zukunft haben, die nur bei Null- oder Negativzinsen überleben könnten. Also hier werden Strukturen konserviert, die langfristig nicht zu Wachstum und Arbeitsplätzen beitragen.
Ein Instrument in der Amtszeit von Mario Draghi war ein weicher Euro, der europäische Waren und Dienstleistungen in aller Welt günstiger und damit wettbewerbsfähiger macht. Zu Beginn seiner Amtszeit kostete der Euro noch 1,38 Dollar und fiel dann gegenüber dem US-Dollar spürbar. Martin Lück von BlackRock sagt:
Ich glaube, dass hier zweierlei ist. Natürlich sollte ein schwächerer Euro den europäischen Exporteuren helfen, also im Grunde die wirtschaftliche Gesundung über die Exporte fördern und anschieben, auf der anderen Seite aber auch den geldpolitischen Impuls verstärken, indem man nämlich praktisch über den schwächeren Wechselkurs mehr Inflation importiert. Warum hat man das bezweckt? Man wusste auch natürlich in der EZB, dass der übliche Wirkungskanal der Geldpolitik, also Bankkredite billiger machen und damit Investitionen anreizen, dass dieser Kanal nach der Finanzkrise noch weitestgehend verstopft war. Das heißt, die Geldpolitik über niedrigere Zinsen, über die klassischen Instrumente der Geldpolitik hat einfach nicht funktioniert. Und deshalb musste man ein anderes Mittel finden, nämlich über den Wechselkurs, über importierte Inflation, hier einen Effekt auf die Inflationsrate insgesamt zu erreichen. Das heißt, die Geldpolitik hat praktisch den Umweg über den Wechselkurs genommen. Und das war aus meiner Sicht auch ganz klar beabsichtigt.
Wer mit einem vergleichsweise schwachen Euro Waren, wie zum Beispiel Rohöl, einkauft, das in US-Dollar gehandelt wird, treibt normalerweise die Preise an. Nur eine von vielen Instrumenten, die Inflation zu beeinflussen. Doch das hat nicht so wie gewünscht geklappt, sagt Finanzberater Christoph Zwermann.
Vielleicht war es auch ganz am Anfang die Idee von Draghi, ganz generell den Euro in dem Rahmen zu schwächen. Er wollte natürlich den Vorteil von einer schwächeren Währung für die Konjunktur, was natürlich zur Unterstützung seines Ziels, sprich 2% Inflation, beitragen sollte. Interessanterweise hat der schwächere Euro nie wirklich mehr Inflation erzeugt.
Wenn eine Zentralbank wie die EZB ihrem Auftrag nachkommt und für stabile, will heißen leicht steigende Preise sorgt, dann sind ihre Instrumente irgendwann ausgereizt. Darauf hat Mario Draghi zuletzt immer wieder hingewiesen und damit auch auf die wachsende Kritik reagiert.
If fiscal policy had been in place or would be put in place, the side effects of our monetary policy would be much less, the action of our decisions today would be much faster, and therefore the need to keep in place some of these measures would be less.
Gäbe es eine Fiskalpolitik, wären die Nebenwirkungen unserer Geldpolitik viel geringer, unsere beschlossenen Maßnahmen würden viel schneller wirken und es gäbe auch weniger Bedarf, einige dieser Maßnahmen umzusetzen, sagte er. Draghi hat die europäischen Regierungen immer wieder ermahnt, sie sollten Steuern senken und mehr investieren. Genau damit ist Fiskalpolitik gemeint, also selbst zum Aufschwung beitragen. Hat die Politik die EZB also ein Stück weit allein gelassen? Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel.
Die Staaten haben sehr zurückhaltend agiert und der EZB blieb dann manchmal eben nichts anderes übrig, als eine sehr, sehr expansive Politik zu betreiben. Inzwischen ist es klar, dass die Geldpolitik an Wirksamkeit verliert. Die Zinsen sind bereits sehr, sehr niedrig und auch die Anleihekäufe dürften eine immer geringere Wirkung haben. Und deshalb liegt der Ball nun sehr klar bei der Fiskalpolitik. Und da geht es natürlich auch um die deutsche Fiskalpolitik, weil Deutschland eben eines der Länder ist, das relativ große fiskalische Spielräume hat und andererseits aber auch sehr große Investitionsbedarfe.
Professor Adalbert Winkler aus Frankfurt.
Ja, das würde ich so sehen, dass es besser gewesen wäre, wenn die Fiskalpolitik expansiver gewesen wäre in den Staaten, die sich das leisten können.
BlackRock-Stratege Martin Lück sagt:
Ich glaube, sie hat ihn ziemlich weitgehend allein gelassen. Draghi hat das auch immer gesagt. Liebe Freunde in der Politik, ich kaufe euch Zeit, aber nun seht bitte zu, dass ihr in der Zwischenzeit den Laden in Ordnung bringt. Und das hat die Politik eben nicht getan. Und deshalb kann ich jetzt auch Draghis ja fast schon Frustration gegen Ende seiner Amtszeit verstehen, dass er nochmal hier allen Staatschefs und Regierungschefs die Leviten liest, um zu sagen, ihr habt das nicht getan, wofür eigentlich diese expansive Geldpolitik und die Zeit, die wir euch damit gekauft haben, nötig gewesen wäre.
Der Finanzberater Christoph Zwermann mit einem Beispiel.
Ganz besonders in dem Kern Europa, sprich Deutschland, ist man eigentlich sogar noch in die Gegenrichtung gelaufen und macht das ja heute noch, indem man Steuern anhebt. Draghi hat ja immer betont, dass diese Negativzinsen, und man muss immer sehen, dass in Deutschland von einem Jahr bis 30 Jahre alle Zinsen bei den Anleihen unter 0% sind. Das heißt also, auf all diesen Laufzeiten bekommt die Regierung Geld raus, wenn sie Kredite aufnimmt. Also wenn sie nur dieses Geld nehmen würde, was sie rausbekommt, aufgrund der Draghi-Politik, dann wäre das ein überdimensionales Konjunkturprogramm und die Regierung würde dabei nichts drauflegen. Warum man damit nichts macht, ist dann heute einfach nicht zu verstehen.
Ein Argument, das viele Ökonomen teilen, auch in den großen Wirtschaftsforschungsinstituten. Es werde zu wenig in die Zukunft investiert und das in Zeiten, in denen der Staat mit seinen Krediten sogar Geld verdiene statt draufzahle. Die Regierungen in Europa haben die Zeit, die ihnen die EZB erkauft hat, nach Ansicht der Beobachter nicht genutzt. Stattdessen haben sie sich auf Mario Draghi, den Retter des Euro, verlassen. Er hat kurz vor seinem Abtritt noch einmal nachgelegt mit einem milliardenschweren Anleihekaufprogramm. Es beschert insbesondere den hochverschuldeten Ländern günstige Finanzierungskosten und soll auch die zu niedrigen Preise anschieben. Welches Erbe übernimmt damit die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde? Professor Isabel Schnabel von der Uni Bonn.
Herr Draghi hat die Geldpolitik natürlich auf einen langen Zeitraum festgelegt. Also er hat jetzt nochmal ein sehr massives Paket beschlossen. Aus meiner Sicht wäre ein derart umfangreiches Paket nicht unbedingt nötig gewesen. Man kann es im Rahmen des Mandats zwar rechtfertigen, aber es war doch sehr, sehr umfangreich. Und er hat Frau Lagarde zunächst einmal wenig Spielräume gelassen, denn die Geldpolitik ist jetzt auf lange Zeit festgelegt. Vielleicht erleichtert das Frau Lagarde aber auch den Amtseintritt, weil sie eigentlich zunächst mal sich dann etwas sortieren kann. Sie kann sich gemeinsam mit dem Rest der EZB Gedanken machen über eine mögliche Anpassung der geldpolitischen Strategie der EZB. Aber unmittelbarer Handlungsbedarf besteht natürlich zunächst einmal nicht.
Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Jetzt wird es darauf ankommen, ob sie dann vor allen Dingen ihre große Stärke nutzt. Sie ist ja ehemalige Politikerin. Sie ist ja keine Ökonomin wie Mario Draghi, sondern sie ist ehemalige Politikerin und gelernte Juristin. Und diese Koordination mit der Politik, die jetzt eine der ganz großen Aufgaben der EZB sein dürfte in der Zukunft, sich darauf komplett zu konzentrieren, das wird jetzt die erste große Aufgabe für Christine Lagarde sein.
Wer ist Christine Lagarde? Wie hat sie sich vor ihrem Amtsantritt in Frankfurt geäußert? Ursula Mayer berichtet.
Souverän und stets freundlich im Umgang, klar in der Sache. Dafür ist Christine Lagarde bekannt. Die studierte Anwältin hat eine Blitzkarriere hingelegt. Seit 8 Jahren steht sie an der Spitze des Internationalen Währungsfonds IWF und gilt als Mahnerin mit Weitblick.
The global economy is at a delicate moment.
Die Weltwirtschaft befindet sich an einem heiklen Punkt,
warnte Lagarde dieses Jahr bei einer Tagung. Zentralbanker weltweit sollten daher mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Ein Hinweis darauf, wie die IWF-Chefin an der Spitze der EZB agieren könnte, sollte sie dem aktuellen EZB-Präsidenten Mario Draghi nachfolgen. Sie dürfte die Geldhähne wie bisher weit geöffnet lassen. Das deutete sie auch in einem Interview vor einem Jahr an.
Solange die Inflationsrate nicht das vorgegebene Ziel erreicht, sollte die Europäische Zentralbank jede Zentralbank auf der Welt weiterhin geldpolitisch unterstützen.
Von dem ersehnten Ziel einer Inflationsrate von nahe 2% sind die europäischen Währungshüter meilenweit entfernt. Gleichzeitig wird Lagarde nicht müde zu betonen:
It is clear that monetary policy cannot be the alpha and omega to recovery.
Es ist klar, dass die Geldpolitik nicht allein zur wirtschaftlichen Erholung beitragen kann.
Eine klare Botschaft an die europäische Politik, dringend notwendige Reformen endlich umzusetzen und nicht nur darüber zu reden. Ein Riesenstreitpunkt, gerade während der Euro-Schuldenkrise, als Griechenland vor der Pleite gerettet werden sollte. Milliarden Kredite wurden aufgelegt, möglich machte das auch der IWF. Damals warfen allerdings die Griechen Lagarde vor, dafür strenge Auflagen zu diktieren.
Yes, I've got my money back.
Ja, ich habe mein Geld zurück,
jubelte Lagarde, als wieder einmal Geld aus Griechenland zurücküberwiesen wurde. Bald hatte sie den Ruf der eisernen Lady mit dem Silberhaar weg. Lagarde kommt ursprünglich selbst aus der Politik, unter anderem war sie französische Finanzministerin, hat also viel Erfahrung. Dass sie die EZB unabhängig leiten kann, jenseits politischer Interessen, dafür auch fachlich geeignet ist, steht für europäische Politiker wie Mark Rutte außer Zweifel.
Ich kenne sie als knallharte Lady, die weiß, was sie will. Ich möchte nicht das Land sein, das zur EZB geht, um die Notenbanker um etwas zu bitten.
Christine Lagarde übernimmt das Amt von Mario Draghi. Die Europäische Zentralbank wird sich unter ihr weiterentwickeln. Wie unabhängig sie bleiben und wie politisch sie dabei werden wird, das ist noch offen. Die EZB, unser Thema in HR Info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hrinforadio.de.